Ich möchte nur am Anfang beten. Vater im Himmel, hab jetzt ganz herzlichen Dank für dein Wort. Hab Dank, dass du es bist, der redet. Hab Dank, dass du mir deine Worte in den Mund legst. Und danke, ja, dass du wirklich zu Herzen reden wirst. Lob und Dank dafür, Herr. Herr, hab Dank. Danke, dass wir deine Kinder sein dürfen. Danke, dass du, ja, dass wir, so wie wir sind, zu dir kommen dürfen. Danke, dass du jeden annimmst. Danke, dass wir dir nichts beweisen müssen, dass wir nicht irgendwelche Leistungen, sondern du liebst uns so, wie wir sind. Hab ganz herzlichen Dank dafür. Amen. Ich möchte im Judasbrief weitermachen. Judasbrief, vorletztes Buch in der Bibel. Und ich habe ja schon vor 2-3 Wochen was über den Judasbrief gesagt, möchte es einfach nochmal zusammenfassen. Der Judasbrief wurde geschrieben quasi, um uns zu warnen. Warnungen sind echt super. Ich kann mich an viele Situationen erinnern, wo es dann heißt, Vorsicht, Stopp, hier wird's gefährlich. Achtung, hier unbedingt anseilen in den Bergen. Achtung, hier Steinschlaggefahr. Warnung ist echt super. Wenn wir gewarnt werden, das bedeutet, dass ja da ist eine Gefahr und man muss aufpassen. Das ist eine Warnung. Und Judas Brief ist auch so eine Warnung. Warnung vor Irrlehrer, vor Gefahren, die einfach auch in den letzten Tagen auf uns warten, wobei, wo Judas das geschrieben hat, das war vor, keine Ahnung, 1950 Jahre. Wir sind jetzt auf jeden Fall schon weiter in den letzten Tagen, als Judas es war, wo er den Brief geschrieben hat. Es gibt diese Gefahren. Ich habe damals dann auch gesagt, es gibt 75 Evangelium, wo immer die herkommen, und aber nur die 4 sind göttlich inspiriert. Und zu Geschichten, und dass es einfach wichtig ist. Es ist wichtig, wie gesagt, sich diesen Tatsachen bewusst zu sein, dass es da falsche Lehren gibt. Und von dem handelt dieser Brief. Dieser Brief ist ähnlich wie der zweite Petrusbrief. Also sind viele Parallelstellen, wurde etwa 1-2 Jahre vorher geschrieben von Petrus, und sehr, sehr viele Ähnlichkeiten. Und wenn ihr diesen Brief mal lest, dann müsst ihr auch Warnungen, aber dieser Brief sagt, ist ein total freudiger Brief. Da wird wirklich, da kommt es wirklich zum Ausdruck, so diese Freude. Und wisst ihr, was den Schreiber, also Petrus, nach diesem Brief erwartet hat? Er hat es kurz vor seinem Tod geschrieben. Petrus schrieb diesen Brief kurz vor seinem Tod. Und ihm war es, gerade kurz bevor man stirbt, ich möchte mir wirklich wichtige Sachen weitergeben. Da sagt man nicht irgendwelche belanglose Sachen, keine Ahnung, sondern wirklich wichtige Sachen. Und Petrus war es wichtig, auch so zu warnen, ähnlich wie Judas. Und wenn ihr diesen Brief mal lest und seht, mit welcher Freudigkeit der das trotzdem geschrieben hat, obwohl er den Tod erwartet hat. Und genau diese Freudigkeit sollte auch in unserem Herzen sein. Nichts und niemand kann uns trennen von der Liebe unseres Herrn. Und wenn wir hier mal gehen, dann geht's erst richtig los. Hier, es ist eine Plagerei, also zumindest in meinem Leben manchmal. Ich weiß nicht, wie es bei euch geht. Aber wenn wir beim Herrn sind, und dann nochmal dieser Gedanke, 80, 90, 100 Jahre, keine Ahnung, im Vergleich zur Ewigkeit ist das ein Muckefuck, oder wie sagt man? Also nicht zu beachten. Und lasst uns wirklich mit diesem freudigen Herz auch durch die Welt gehen. Hallo, wir sind die absoluten Sieger. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und es gibt verschiedene Übersetzungen. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Andere Übersetzung sagt, die Freude am Herrn ist unsere Kraft, ist unser Schutz oder unsere Zuflucht. Diese vier Übersetzungen hatte ich gefunden. Nehemia 8, Vers 10 oder 10, Vers 8. Schaut selber. Ich glaube 8, Vers 10. Die Freude am Herrn. Und damit diese Freude wirklich auch in Existenz kommt, dass wir nachher auch beim Herrn sind, es gibt Warnungen und es gibt Gefahren in dieser Welt. Wir sind hier nicht hier beschützt und behütet vor allem, weil es gibt ja auch einen Widersacher, oder? Und was möchte der? Der möchte nicht, dass wir in Gottes Herrlichkeit kommen. Und er ist ganz nett clever. Er ist besiegt, aber er ist nicht ohne Macht. Und drum ist es wichtig, dass wir uns diesen Gefahren bewusst sind. Es ist wichtig zu wissen, was weiß ich, wenn ich jetzt, ich komme halt aus der Bergsteiger-Ecke, wenn ich eine gefährliche Bergtour mache, wo die Gefahren lauern. Das ist wichtig. Weil da muss ich ganz besonders aufpassen. Wenn ich irgendwo hochlaufe und das, aber wenn ich weiß, genau, das ist jetzt eine Stelle, da gibt's immer einen Steilschlag. Also, das ist ganz arg gefährlich. Dann muss ich gucken, dass ich da ganz schnell durchkomme. Und nicht als Gruppe, sondern einzeln. Lauter so Geschichten. Drum, Warnungen sind, eigentlich sind sie genial. Aber wir denken oft, oh, das ist eine Einschränkung in unserer Freiheit. Aber es ist nicht so. Und im Judasbrief, gerade so die ersten, möchte ich nur kurz wiederholen, Judas, Knecht Jesu Christi, eigentlich heißt es im Urtext Judas, Sklave Jesus Christi. Also man nimmt an, dass Judas ein Halbbruder von Jesus war. Sklave. Judas bezeichnet sich als Sklave von Jesus Christus. Wie bezeichnest du dich? Wisst ihr, was haben Sklaven zu sagen gehabt? Haben die einen eigenen Willen gehabt? Sie haben das gemacht, was ihr Herr gesagt hat. Machen wir das, was unser Herr sagt? Manchmal. Vers 2 heißt dann, Barmherzigkeit, Friede und Liebe werden zunehmen. Also wir können in diesem Bereich wachsen. Die Barmherzigkeit, die Liebe und der Friede in unserem Herzen wird zunehmen. Und gerade Friede im Herzen zu haben, das ist derart. Ich habe es der euer der andere da erzählt, wo wir da in Rumänien waren und wir dann die Nachricht bekommen haben, dass es meinem Vater gar nicht gut geht und dann so quasi mir gedacht haben, er liegt im Sterben. Wir haben keinen Frieden im Herzen gehabt. Wir haben, was sollen wir machen? Sollen wir gleich heimfahren? Sollen wir einen Flug nehmen? Was sollen wir machen? Dann ist es nur ein Risikogebiet geworden. Was sollen wir machen? Dann habe ich nochmal angerufen, 2 Stunden später, und dann haben wir auf einmal einen Frieden ins Herz bekommen. Das kann niemand machen. Und nach diesem Frieden, und in diesem Frieden können wir aber auch zunehmen. Barmherzigkeit, Liebe und Friede können zunehmen. Und witzig ist ja, Judas wollte was ganz was anderes schreiben. Im Vers 3, Judas wollte eigentlich über das Heil schreiben. Und dann hat ihn der Geist Gottes gedrängt, das doch anders, was anderes zu schreiben. Und über diese Warnungen. Kann uns der Geist Gottes drängen, von unseren Plänen abzulassen, doch vielleicht was anderes zu machen? Kann dich und mich der Geist Gottes drängen? Oder sind wir straight on. Und dann schreibt er aber, dass gewisse Menschen sich eingeschlichen haben im Vers 4 in die Gemeinden und da aber für Unruhe sorgen. Jetzt will ich weitermachen im Vers 5. Ich will euch aber obwohl ihr alles wisst, erinnern, dass der Herr, nachdem er das Volk einmal aus dem Land Ägypten gerettet hatte, zum zweiten Mal die vertilgte, die nicht geglaubt haben. Es geht darum, Volk Israel ist von Ägypten ausgezogen und kam dann durchs Rote Meer. Das wird hier so beschrieben. Und da sind alle durchgekommen. Und doch haben nur zwei Leute das verheißene Land erreicht. Nämlich Josua und Kaleb. Wieso haben die das Land erreicht? Oder wieso haben die anderen das nicht erreicht? In der Bibel heißt es wegen ihrem Unglauben. Und Kaleb und Josua haben Gott geglaubt. Und das ist auch bei uns so. Wir haben, denke ich, Bereiche, da ist es leicht für uns zu glauben. Und dann haben wir Bereiche, wo eigentlich Unglaube in unseren Gedanken, in unserem Tun und Handeln herrscht. Glauben wir an die Vergebung der Sünden? Wer glaubt an die Vergebung der Sünden? Wer glaubt, dass wir auferstehen werden? Wer glaubt, dass wir uns nicht fürchten brauchen? Sind ihr alle furchtlos? Also ich bin nicht immer furchtlos. Wer glaubt, dass Gott uns heilen kann? Wisst ihr, was ich damit sagen mag? Wir haben manche Dinge, das fällt uns total leicht. Dass uns Gott die Sünden vergibt, das ist irgendwie so, das ist schön, das wünschen wir uns, aber das ist irgendwie nicht so real. Aber wenn du Schmerzen hast und dann zu sagen, ja, Gott heilt mich, das steht in seinem Wort drin. Ich vertraue darauf, ich stelle mich auf Gottes Wort. Das fällt uns doch viel schwerer, oder? Und lasst uns das, ja, auch im Glauben können wir zunehmen. Mit dem Herzen wird geglaubt und mit dem Mund wird bekannt. Das ist mal eine extra Predigt. Wir können im Glauben zunehmen. Und es ist wichtig. Und das Volk Israel kam nicht ins verheißene Land wegen ihres Unglaubens. Wenn Gott sagt, fürchte dich nicht, dann fürchten wir uns nicht. Punkt. Aber ich predige in erster Linie mir selber. Aber wie oft fürchten wir uns dann vor der und der Situation, vor jetzt auch vor Corona, vor was auch immer. Lasst uns das bewusst sein, dass das sind wir auch. Wir sind nicht immer die glaubensstarken Helden. Wir haben auch unsere Bereiche, wo es uns schwerfällt zu glauben. Aber lasst uns da zunehmen. Und lasst uns denn auch bewusst sein, dass wir so Bereiche haben. Das war etwa, keine Ahnung, 1,5-2 Millionen Leute, wo aus Ägypten ausgezogen sind. Und nur zwei waren vor Gott gläubig in dem Sinn und hatten Glauben, die anderen hatten Unglauben. Und wenn wir damals geglaubt hätten, dann wäre es 2 plus wir alle gewesen, oder? Ich glaube nicht. Also lasst uns diese, und das ist ja eine Warnung, das heißt nicht, dass Gott hätte alle am liebsten ins verheißene Land geführt, aber er konnte es nicht, wegen ihrem Unglauben. Und Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln und der Finsternis verwahrt. und die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben. Es geht um diese gefallenen Engel, die sich Satan angeschlossen haben, die ihren Herrschaftsbereich verlassen haben. Kennst du deinen Herrschaftsbereich? Kennst du den Bereich, wo du herrschen sollst? Wichtig, Gott hat jedem von uns einen Herrschaftsbereich gegeben. Das Familie ist, wo auch immer, wo wir herrschen sollen. Und wie auch Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie sie Unzucht trieben und hinter fremdem Fleisch herliefen, als ein Beispiel vorliegen, indem sie die Strafe des ewigen Feuers erleiden. Sodom und Gomorra, klar, ist sogar in der Welt ein Begriff für sexuelle Zügellosigkeit, für Perversion. Und da ist auch interessant, da heißt es, die Unzucht trieben und hinter fremdem Fleisch herliefen. Fremdes Fleisch wird hier beschrieben. Dass es wirklich perverse Laster waren, wo nichts mit irgendwie fremdes Fleisch. Und Fleisch steht für so leiblich-seelische Einheit, der ganze Bereich der irdischen Sünde. Da sind die hinterhergelaufen, hinter fremdem Fleisch. Sodom und Gomorra, und wir sind nicht weit weg davon. Wenn wir uns umschauen, wenn ich überlege, so in jeder Fernsehsendung wird, ich keine Ahnung, zigmal die Ehe gebrochen oder sonst was. Das war früher nicht so. Auch das ist ein Zeichen der letzten Zeit, dass diese Perversionen immer mehr zunehmen. Vers 8. Ebenso aber beflecken auch diese als Träumende das Fleisch, die Herrschaft aber verachten sie, Herrlichkeit aber lästern sie. Träumende, wenn unsere Gesellschaft Dinge nicht erklären kann, dann werden sie wegdiskutiert. Und das ist ja unser, wir sind ja ein Geistwesen. Wir bestehen aus Geist, Seele und Körper. Und das Entscheidende ist nicht unser Körper, ob wir 2 Kilo zu viel oder zu wenig haben, ob wir super durchtrainiert sind, das ist schön, aber das Entscheidende ist, wie ist unser Geist? Unser Geist ist das, was auch Verbindung mit Gott aufnimmt. Unser Körper, diese Hülle wird hier irgendwann mal begraben werden, aber unser Geist und unsere Seele, die werden bei Gott sein, unser Körper. Wir sind Geist. Wir sind Geistwesen. Wir haben einen Geist. Gott ist Geist und wir sind nach seinem Ebenbild erschaffen. Wir sind Geistwesen. Aber unsere moderne Wissenschaft, die haben das total wegdiskutiert. Wir Europäer, super aufgeklärt, meinen wir haben keine Sicht für diese geistige Dimension. Das sind unsere Geschwister in andere Länder, in Afrika oder Südamerika, die haben eine ganz andere Sicht in die geistliche Welt. Zu uns sagt man, das gibt's nicht. Wenn du heute sagst, es wird ja in unserer Teufel gibt's doch nicht, Satan gibt's nicht. Und das ist die größte Gefahr. Wenn du heute sagst, ich glaube an Satan und Dämonen, Das ist die Strategie. Wir haben, obwohl wir geistliche Wesen sind, versucht man das wegzudiskutieren und wegzuerziehen. Aber lasst uns um diese geistliche Sicht beten. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, war heute der Spruch in der Lust, sondern gegen die Mächte und Gewalten in der Himmelswelt. Ich möchte nicht wissen, manchmal wollte ich mir wünschen, dass wir sehen, was um uns herum geistig geschieht. So wie Gehasi, wo der Elisa gebetet hat, öffne ihm die Augen beim 2. Könige, wo der dann gesehen hat, was alles in der Himmelswelt ist. Da ist was. Obwohl sie es uns versucht haben, wegzuerziehen und zu lehren. Und klar, der moderne Mensch hat keinen Herrscher oder hat niemand, der über ihn herrscht. Mir, oder das ist ja auch diese Religion, du musst schauen, dass es dir gut geht. Es geht nur um dich. Ich, mich, meiner, mir, Herr, segne diese 4. Aber das ist, das versuchen sie uns wegzulehren. Michael aber, der Erzengel, wagte nicht, als er mit dem Teufel stritt und Wortwechsel um den Leib Mose hatte, ein lästerndes Urteil zu fällen, sondern sprach, der Herr schalte dich. Das ist jetzt Vers 9, wird beschrieben, wie es hat einen Streit gegeben um den Leichnam von Mose und der Erzengel Michael, also einer der höchsten Engel, hat mit Satan gestritten um diesen Leichnam. Und der Erzengel Michael hat es nicht gewagt, ich sage mal, Satan zu schalten. Es ist Gottes Aufgabe. Und so ist es auch, ich verstehe das so, auch wir müssen aufpassen. Es gibt diese geistliche Realität, es gibt Satan und er ist besiegt, aber er ist nicht machtlos. Und es ist Gottes Aufgabe, das zu machen. So verstehe ich das wie gerade der Michael, der Erzengel, da einfach mit Satan umging. Es ist nicht unsere Aufgabe, es ist Gottes Aufgabe. Satan ist besiegt, keine Frage. Diese aber lästern alles, was sie nicht kennen, alles, was sie aber von Natur aus, wie die unvernünftigen Tiere verstehen, darin verderben sie sich. Das ist ähnlich jetzt wieder wie vorher. Alles, was wir nicht erklären können, wird eben wegdiskutiert. Oder auch, wenn du heute sagst, wie gesagt, ich glaube an Dämonen, dann sagt er, du hast ja, wo lebst denn du? Vers 11. Jetzt wird über diese, die sowas verbreiten oder die so denken, heißt, wehe ihnen, denn sie sind den Weg Kains gegangen. Der Weg Kain. Was war der Weg Kain? Kain und Abel. 1. Mose 4. Und es geschah, 1. Mose 4, Vers 3, und es geschah nach einiger Zeit, da brachte Kain von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Und Abel, auch er brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe. Aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Da wurde Kain sehr zornig und sein Gesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du so zornig und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht so, Wenn du recht tust, erhebt es sich. Wenn du aber nicht recht tust, lagert die Sünde vor der Tür und nach dir und wird ihr Verlangen sein. Du aber sollst über sie herrschen. Keinen Abel opfern. Das Opfer von Abel nimmt Gott auf, von Kain nicht. Wieso nicht? Heißt natürlich kein Blut, was auch immer. Aber das war nicht die Geschichte mit dem Blut, sondern Kain hatte nicht die richtige Herzenshaltung. Und da spricht ja auch Gott nochmal mit Kain und sagt, wieso bist du so zornig? Und Kain ist ein Bild für den natürlichen Menschen, der sich seine Religion selber macht. Der selber sagt, ich weiß, wie es geht. Kain ist ein Bild für Leute, die machen sich ihren eigenen Weg. Die machen sich ihre eigene Religion. Und Gott sagt, zum Beispiel, verlass nicht die Gläubigen der Heiligen, die Gemeinschaft der Heiligen. Meine Geschwister, die sind nirgends zu Hause, die sind mal da, mal da, mal da. Zum Beispiel der Zehnte, steht klar drin, der Zehnte gehört in das Kornhaus des Herrn. Ja, aber wenn man dann doch nicht, wisst ihr, die machen ihre eigene Religion. Ihre eigene Erlösung. Und das sind auch in der Gefahr stecken, wir auch. Zu sagen, wir wissen ja, wie es geht. So, dieser natürliche Mensch. Der Weg Kains. Und in der Gefahr stecken wir alle drin. Wir wissen, wie es geht. Vers 11 weiter, und haben sich für Lohn dem Irrtum Bileams völlig hingegeben. Bileam war jemand, der, den kennen alle Geschichte mit dem Esel, die durch den Kindergottesdienst durchlaufen haben, und Bileam, ja, sollte das Volk Israel verfluchen, aber er konnte es nicht. War ein Herrscher. Bileam war damals schon bekannt, auch ein geistlicher Mann Gottes zu sein. Und der hat ihm Geld und Macht geboten, um das Volk Israel zu verfluchen. Auch da gibt's, was machen wir für Geld, Ruhm und Anerkennung? Ich kann mich erinnern an eine Veranstaltung, da ging dreimal der Opferkorb durch. Und immer, der Irrtum Bileams, machen wir auch irgendwas bloß, damit wir das Ansehen haben? Und in den Widerspruch Korachs sind sie umgekommen. Korach, 4. Mose meine ich es, Korach hat sich aufgelehnt gegen Mose, die Autorität von Gott. Und er und seine ganze Rotte sind gestorben. Auch diese Auflehnung gegenüber, ja, Gott gegenüber, seinem Wort gegenüber auch von Gott gesetzten Leitern. In der Gefahr stehen wir alle drin. Und alles hat im Prinzip, ob das jetzt die Geschichten vorher mit dem Volk Israel, die Engel Sodom und Gomorra, jetzt Kain, Bileam und Korah, das hat alles mit Stolz ein Stück weit zu tun und die Rebellion. alles mit dem Ding, ich weiß es besser. Ich weiß, wie es geht. Und das ist die ganz große Gefahr. Und da stecken wir auch drin. Zu meinen, wir wissen, wie es geht. Und da kann sich keiner rausnehmen. Und darum ist es gut, wenn wir so Warnungen haben. Und da bin ich echt dankbar für Gottes Wort, dass uns das wirklich auch bewusst wird. Und wir haben einen Herrn und König im Himmel, der wirklich das Beste für uns will. Wir wissen noch gar nicht, was das Beste für uns ist. Und das finde ich so, ja, auch beruhigend. Und dieser Schöpfer, dieser, ja, der nennt dich und mich, ja, Freund und Bruder und Schwester. Wir haben einen Bruder, ich habe mir immer einen großen Bruder gewünscht. Ich habe eine kleine Schwester. Wir haben jemand. Jetzt weiß ich, dass das keine Halleluja-Predigt war, aber ich bin nächsten Sonntag nochmal dran, dann wird's besser. Ich möchte aber ich wirklich auch ich möchte den Schluss nochmal vorlesen vom Judasbrief, Vers 24. Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag, dem alleinigen Gott, unserem Heiland, durch Jesus Christus, unserem Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seine Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag, dem alleinigen Gott, unserem Heiland, durch Jesus Christus, unseren Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Vater im Himmel, ich möchte jetzt einfach danken für dein Wort. Ich möchte danken, ja, für deine Warnungen. Und ich möchte danken, dass du uns zeigst, wo wir in Gefahr stehen, ja, oder wo wir uns in Gefahr begeben, die Bereiche, Herr. Danke, dass du das machst. Danke, dass du da, ja, es einfach gut mit uns meinst. Vater im Himmel, danke, dass wir deine Kinder sind. Danke, dass wir unter deinem liebevollen und barmherzigen Blick stehen dürfen. Danke, dass du die über jeden von uns freist. Danke, dass wir dir nichts beweisen müssen, sondern dass du uns liebst, so wie wir sind, Herr. Herr, und gibst, dass aber auch diese Liebe, die du uns geschenkt hast, dass dir immer mehr, und die ist schon in unsere Herzen gegossen, so wie es in deinem Wort sagt, aber dass wir immer mehr fähig werden, diese Liebe wirklich weiterzugeben an unsere Geschwister, dass sie an der Liebe zueinander wird die Welt erkennen, dass wir wie dir sind. Herr, gib's, dass das immer mehr wächst bei uns in unserer Gemeinde, in unseren Gemeinschaften. Hab Lob und Dank dafür, Herr. Herr, ich möchte jetzt einfach auch danken, wirklich, dass du, ja, das Wort nach, ja, wirken lässt in jedem von uns und dass wir wirklich das, was vor uns dran ist, dass wir das wirklich auch erkennen können und dann auch in Gehorsam umsetzen. Danke, Vater im Himmel. Lob und Dank dafür. Amen.